einen wunderschönen guten Nachmittag oder Mittag in der Kirche von Düsseldorf. Mein Name ist Stefan Dams. Ich freue mich, dass ihr hier zum zweiten Gottesdienst am Start seid. Und ich habe gehört, die im zweiten Gottesdienst, die sind immer die, die am besten aufpassen, am meisten mitschreiben. Echt der Hammer. Sehr schön. Ich will euch einen kleinen Insight weitergeben. Und zwar testen wir gerade, ob wir verschiedene Sprachen anbieten können mit KI-Übersetzung. Das haben sie letzte Woche getestet und das Team hat mir die Rückmeldung gegeben, wir haben ein Problem, Stefan. Und zwar, wenn du begeistert bist und zu schnell redest, dann switcht die Stimme von einer männlichen Stimme zu einer weiblichen Stimme. Also du solltest gucken, dass du ein bisschen langsamer, vielleicht nicht so begeistert bist. Also ich werde versuchen, ein bisschen langsamer heute zu sprechen, damit das alles klappt. Aber wir haben gerade keine Übersetzung, KI. Deswegen kann ich auch schnell reden und ihr seid ja wach, ihr habt schon Kaffee bekommen und seid ready. Wir sind nämlich in unserer Predigtserie Credo, unser Bekenntnis über das apostolische Glaubensbekenntnis, etwas, das Nachfolger von Jesus seit ungefähr 1800 Jahren bekennen. Das sind die Grundlagen unseres christlichen Glaubens. In der Woche 1 haben wir uns damit auseinandergesetzt, wir glauben an Gott, den Vater. Und ich glaube, die meisten können gut damit gehen. Wir schauen in das Wort Gottes und sehen Gott und wer er ist. Woche 2 war, wir glauben an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und wir schlagen das Neue Testament auf und wir sehen Jesus, wie er lebt und wirkt und predigt, wie er unterwegs ist. Und wir haben ein Bild davon. Heute ist Woche 3. Ich glaube an den Heiligen Geist. Und das wird schon ein bisschen schwieriger bei einigen, aber ich glaube, das ist ungemein wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und weil das Thema heute Heiliger Geist ist und für einige das eine Herausforderung vielleicht ist, habe ich mich entschieden, als ich Schwimmen gelernt habe, gab es ja diesen Anfängerbereich, Schwimmbecken. Und dann gab es so, wenn man irgendwie schwimmen konnte, dann gab es den tiefen Bereich. Ne? Und wir gehen heute direkt in den tiefen Bereich rein und springen da einfach mal ins Becken rein. Okay? Und zwar, wenn wir uns mit dem Thema Heiliger Geist auseinandersetzen, habe ich das Gefühl, es ist oft so, wie du sitzt mit drei anderen Leuten am Tisch und du unterhältst dich mit zwei. Und das ist eine richtig coole Zeit und du sprichst und so, aber die ganze Zeit ist eine weitere Person am Tisch, die du einfach volle Kanne ignorierst. Also nicht böse, auch nicht irgendwie absichtlich, aber die ist da, aber irgendwie weißt du nicht richtig, mit der zu connecten. Und so ist es oft mit dem Heiligen Geist. Du sagst nicht, schön, dass du da bist. Du fragst nicht, was denkst du eigentlich darüber? Du rechnest nicht wirklich damit, dass diese Person vielleicht etwas sagen würde. Aber der Heilige Geist ist genauso ein Teil der Dreieinigkeit. Wir haben Gott, den Vater. Damit können wir was anfangen. Wir haben Jesus, den Sohn, der meistens auch. Aber beim Heiligen Geist werden wir plötzlich vorsichtig oder still oder diffus und nach dem Motto, ja klar, ich glaube an den Heiligen Geist, weil das bekennen wir als Christen. Und 5 Sekunden später denken wir aber, ehrlich gesagt, weiß ich nicht so genau, wie ich jetzt mit ihm umgehen soll. Beim Vater habe ich Bilder, beim Sohn habe ich die Evangelien, aber beim Heiligen Geist haben wir eine Mischung aus Respekt, aus Verwirrung und dem leisen Wunsch, dass bitte niemand nachfragt, wie das so wirklich ehrlich funktioniert mit dem Heiligen Geist. Und deshalb behandeln wir ihn einfach manchmal wie den stillen Dritten am Tisch. Irgendwie da, irgendwie wichtig, irgendwie offiziell Teil des Ganzen, aber im Alltag nicht wirklich einbezogen. Das Verrückte ist, es geht hier nicht um irgendein Nebenthema des christlichen Glaubens, wenn es um den Heiligen Geist geht. Es geht hier nicht um ein theologisches Extra für besonders charismatische Leute. Also ich bin eher traditionell aufgewachsen, der Heilige Geist ist nicht so meins. Es geht aber nicht um eine Bonusfunktion für Christen, die im Glauben auf Expertenmodus geschaltet haben. Es geht um Gott, den Heiligen Geist. Nicht weniger Gott, nicht weniger persönlich, nicht weniger gegenwärtig, nicht weniger wichtig. Und vielleicht ist genau da bei manchen das Problem. Wir betonen Gott, den Vater, wir betonen den Sohn, aber den Heiligen Geist lassen wir oft am Rand sitzen. Nicht, weil wir ihn ablehnen, sondern weil wir oft nicht gelernt haben, bewusst mit ihm zu leben. Viele Christen haben nicht ein Problem der Ablehnung, sondern ein Problem der Unsicherheit. Und dann wundern wir uns, warum unser Glauben manchmal so wirkt, als würde etwas fehlen, warum er manchmal korrekt ist. Ich halte mich an die Gebote, ich bin ein guter Mensch, aber irgendwie nicht kraftvoll. Warum er manchmal wahr ist, aber nicht lebendig. Vielleicht nicht, weil Gott fern ist, sondern weil wir den übergehen, durch den Gott in uns wirken möchte. Denn um das Volk Gottes zu sein, brauchen wir die Kraft Gottes in unserem Leben. Ich sage es nochmal, um das Volk Gottes zu sein, brauchen wir die Kraft Gottes in unserem Leben. Und diese Kraft ist nicht irgendein Gefühl. Manche Christen beschreiben das so, ja, ich war heute im Gottesdienst und während dem Lobpreis habe ich so eine Gänsehaut bekommen, der Heilige Geist war da. Aber der Heilige Geist ist nicht einfach nur ein Gefühl. Diese Kraft ist nicht bloß eine religiöse Motivation. Ja, der Heilige Geist hat das so gemacht. Diese Kraft ist der Heilige Geist selbst. Und genau deshalb wollen wir heute über den Heiligen Geist sprechen. Warum? Weil wir als Christen an den Heiligen Geist glauben. Zumindest ist das, was wir seit 1800 Jahren bekennen in unserem apostolischen Glaubensbekenntnis. Und wie die letzten zwei Wochen möchte ich das gemeinsam mit euch heute auch wieder bekennen. Und ich lade euch an, dass wir gemeinsam dazu aufstehen und das bekennen, was Christen über die Jahrhunderte hinweg bekannt haben und bereit waren, dafür ihr Leben zu geben. Und weil wir schon ein bisschen darüber erfahren haben, leiern wir es nicht runter, sondern wir bekennen es voller Glauben, das apostolische Glaubensbekenntnis. Now we ready? Okay, here we go. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gib mal deinem Nachbarn High Five, ihr habt das gut gemacht. Und dann dürft ihr euch sehr gerne hinsetzen. Ich glaube an den Heiligen Geist. Das ist das, was wir bekennen im apostolischen Glaubensbekenntnis. Interessant ist, der Heilige Geist kommt gleich zweimal im apostolischen Glaubensbekenntnis vor. Wir spulen mal an dem Anfang. Wir bekennen am Anfang, dass wir an Jesus Christus glauben. Und was heißt es da? Empfangen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria. Und ganz ehrlich, ich muss das vorstellen, empfangen durch den Heiligen Geist. Wie kann das überhaupt passieren? Genau die Frage hatte Maria auch. Als der Engel zu ihr kam und sagt, du wirst den Messias gebären. Und sie sagt, wie soll das passieren? Lukas 1, Vers 35. Und dann später ist genau wieder, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, ich glaube an den Heiligen Geist. Wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist die dritte Person dessen, was wir als Christen die Dreieinigkeit nennen. Also Gott in drei Personen. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Drei unterschiedliche Personen, aber ein Wesen. Und im Alpha-Kurs erkläre ich das immer, es ist wie eine Kuchengabel. Es ist eine Gabel, aber drei Zinken. So ist es ein Gott, aber drei Arten und Weisen, wie er uns begegnet, uns nahe sein möchte. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Wer ist also Heiliger Geist? Er ist Gott. Er ist eine Person. Er ist nicht einfach nur eine Kraft. Er ist nicht einfach nur Magie oder eine Atmosphäre im Raum. Er ist eine Person und er ist, weil eine Person ist, persönlich. Er will Beziehung mit dir und mit mir, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Und nur damit das klar ist, der Heilige Geist ist nicht ein Upgrade für besonders geistliche Christen. Wer zu Jesus Christus gehört, hat den Heiligen Geist. Und ich dachte mir, ich springe mal direkt rein, Apostelgeschichte 2, full on. Was lesen wir hier? Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und es füllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Da sitzen die Nachfolger von Jesus in einem Haus. Plötzlich weht ein Wind mit dem Haus, obwohl alle Türen und Fenster verschlossen sind. Etwas wie Feuerzungen teilt sich auf und setzt sich auf sie. Und dann fangen sie an, in anderen Sprachen zu sprechen. Und das ist echt wild. Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Allein, überleg mal, du sitzt bei dir zu Hause, bist alleine. Und auf einmal spürst du einen Wind, obwohl alles zu ist. Das ist komisch. Ja? Und es wäre wild, wenn das unsere erste Begegnung mit dem Heiligen Geist wäre. Aber wie bei einem Buch fängst du nicht in der Mitte an, ein Buch fängt man wo an?
Vorne.
Oh, ihr seid richtig. Ja. Super, ein Buch fängt man vorne an. Und genauso ist es auch in der Bibel. Und zwar, der Heilige Geist taucht nicht erst in Apostelgeschichte 2 auf, sondern er taucht direkt ganz am Anfang in der Bibel schon auf. Erste Kapitel, erstes Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Gott 3 in 1. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Alle waren anwesend bei der Schöpfung der Erde. Die Erde war wüst und öde. Finster war es über dem Wasser. Und dann kommt ein Spezialgebiet vom Heiligen Geist. Dann heißt es nämlich da, und der Geist Gottes schwebte über der Wasseroberfläche oder im Grundtext über dem Tohuwabohu, über dem Chaos. Der Geist Gottes schwebt über dem Chaos. Wenn Chaos in deinem Leben ist, der Heilige Geist liebt es, da drin zu wirken. Das ist ein Spezialgebiet. Ja? Und ich finde es so schön, hier das Wort in dem Grundtext ist für Geist Gottes Ruach Elohim. Und Ruach muss man so Ruach Elohim. Und bedeutet Atem oder Windhauch. Der Heilige Geist ist in Bewegung. Warum? Weil Gott immer etwas tun möchte. Der hat Bock zu wirken. Der hat Bock, was zu bewirken. Und was möchte er tun? Um das zu verstehen, ich möchte euch mal mitnehmen, wenn wir sagen, dass der Heilige Geist und das, was er tut, durch die ganze Bibel sich hinwegzieht, dann durchzieht, dann möchte ich euch ein Bild mit auf den Weg geben, das ihr vielleicht nicht vergesst, weil, wenn wir die Bibel lesen, sollte es nicht einfach nur sein, dass wir sagen zum Beispiel, meine Ehe läuft gerade nicht gut, was sagt die Bibel über Ehe? Oder ich brauche Erziehungstipps, weil meine Kinder nerven mich so, was sagt die Bibel über Kindererziehung? Oder meine Finanzen sind ein Chaos, was sagt die Bibel über Geld? Das ist alles in Ordnung. Die Bibel gibt uns Orientierung, ja, die Bibel weist uns den Weg, aber in erster Linie ist die Bibel nicht einfach nur ein Handbuch, sie ist eine Geschichte, und zwar die Geschichte von Gott und seinem Volk. Und es gibt verschiedene Themen, die sich vom Alten Testament bis zum Neuen Testament bis zur Offenbarung durchziehen. Unter anderem das Thema des Tempels. Und jetzt sagst du, okay, wir sprechen über Heiligen Geist, du kommst jetzt auf Tempel. Ein Tempel war ein Gebäude. Ja? Ein Tempel war die sichtbare Gegenwart Gottes mit einer Gemeinschaft. Hier bei der Tempel, es war für die Leute, da ist Gott. Ja? Ein Tempel ist der Ort, an dem Himmel und Erde sich berühren. Gott kommt, um bei den Menschen zu sein. Ein Tempel ist der Ort, an dem Menschen Gott begegnen. Und jetzt wird spannend, das Tempelthema, das beginnt nicht beim Tempel Jerusalem, sondern beginnt ganz am Anfang in der Bibel. Und hier kommt eine Grafik, die ich euch mitgebracht habe. ChatGPT sei Dank. Weil ich habe gesagt, okay, wie kann ich euch das darstellen? Here we go. Wir fangen an im Garten Eden. Gott schafft den Garten Eden. Und er schafft Adam und Eva und stellt sie in den Garten Eden. Und was macht Gott? Er ist im Garten Eden. Warum? Weil er Gemeinschaft mit ihnen haben möchte. Wir lesen in der Bibel, dass er abends mit ihnen spazieren geht durch den Garten. Warum? Weil Gott liebt es, Gemeinschaft mit uns zu haben. Aber da bleibt es nicht stehen, weil Adam und Eva sündigen, sie werden aus dem Garten Eden vertrieben. Und dann kommen wir zum zweiten Buch, Mose. Dort gibt Gott seinem Volk den Auftrag, eine Stiftshütte zu bauen. Ein tragbares Heiligtum. Es ist nicht mehr Garten Eden, es ist jetzt die Stiftshütte Gottes. Unser Gott ist ein Gott, der bei seinen Menschen wohnen will. Deswegen von Eden zu, okay, ich gebe euch einen anderen Ort. Die Stiftshütte da ist die Gegenwart Gottes. Warum? Weil Gott bei seinem Volk sein möchte. Aber da bleibt es nicht stehen. Dann kommt Salomo, David zu und er baut den Tempel in Jerusalem. Natürlich wussten die Menschen, dass Gott größer ist als ein Gebäude. Aber trotzdem war der Tempel der Ort der Gegenwart Gottes mitten unter seinem Volk. Warum? Weil Gott bei seinen Menschen wohnen will. Und dann kommst du zur Bibelstelle zu Jesus und denkst mal, okay, wir reden die ganze Zeit über Gebäude, 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 aber jetzt kommt Jesus. Was hat er damit zu tun? Das ist das, was wir im Glaubensbekenntnis sagen, weil Jesus das klarste Bild vom Tempel in der ganzen Bibel ist. Er wurde durch den Heiligen Geist empfangen, er wurde von der Jungfrau Maria geboren, er ist ganz und gar Gott und Mensch. Das heißt, Jesus ist der Ort, an dem Himmel und Erde zusammenkommen. Er ist die sichtbare Gegenwart Gottes mitten unter seinem Volk. Da, wo Jesus war, war die Gegenwart Gottes. Da, wo Jesus war, da war Frieden. Da, wo Jesus war, da war die Kraft Gottes. Deswegen Jesus, Gott mitten unter uns. Gott kommt zu uns. Johannes sagt Folgendes. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 14. Er, der das Wort ist, Jesus, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit. Und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinen einzigen Sohn, gegeben hat. Und hier in dieser Bibelstelle, die wir uns anschauen, ist interessant. Hier heißt es, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte. Das Wort lebte ist ein ganz besonderes Wort. Wir haben es übersetzt als lebte, aber eigentlich steht da, zeltete, schlug sein Zelt auf, weil es hier wieder darum ging, ein Bild zu geben. Denkt dran, es ist eine Geschichte. Die Bibel ist eine Geschichte, die uns mitnimmt. Ein Bild zu geben von, wieder zurück zum Zeitstrahl, den wir hatten, ein Bild zu geben von der Stiftshütte, das Zelt, das aufgebaut wird in Jesus Christus, weil er sichtbar machen wollte, jetzt wohne ich nicht mehr in einem Gebäude, ich bin in einem Menschen sichtbar zu euch gekommen, dass ihr nicht zu einem Gebäude rennen müsst, sondern ihr lauft zu Jesus, weil er ist der Ort, wo seine Herrlichkeit wohnt. Aber dann ist es, was ja die Herausforderung ist, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Er wurde begraben und er stand von den Toten auf und sitzt jetzt zu Rechten des Vaters im Himmel. Und jetzt ist die Frage, was passierte mit dem Tempel, mit Zeltete unter uns? Paulus sagt folgendes, 1. Korinther 3, Vers 16. Erkennt ihr denn nicht, und jetzt kommt es, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wer ist also der Tempel Gottes im Neuen Testament? Du und ich. Warum? Weil der Heilige Geist in dir wohnt. Du bist die sichtbare Gegenwart Gottes in deiner Umgebung. Du bist der Ort, an dem Himmel und Erde sich berühren. Du bist der Tempel Gottes. Und das, da hört die Geschichte nicht auf. Denn Offenbarung 21, 22, da geht es weiter. Es wird einen neuen Himmel, eine neue Erde geben. Da wird es keinen Tempel mehr geben. Warum? Weil da keiner mehr nötig ist. Denn da werden wir perfekte Gemeinschaft mit Gott haben. Gott wird überall sein. Egal, wo wir sind. Aber jetzt, solange wir hier auf der Erde noch sind, du bist Gottes Tempel. Der Heilige Geist wohnt in dir. Und ganz ehrlich, ich finde es krass. Wenn du Jesus nachfolgst, dann ist Gott nicht nur bei dir, er ist in dir durch den Heiligen Geist. Das bedeutet, wo immer du hingehst, Gott ist da. Ja, natürlich, weil Gott allgegenwärtig ist, aber eben auch, weil er in dir lebt und mit dir geht. Wenn du also einen Raum betrittst, wenn du am Montag zur Arbeit gehst, du gehst auf die Arbeit, dann kommt die sichtbare Gegenwart Gottes in diesem Raum. Das heißt, du sollst auf deiner Arbeit Frieden, Freude und Gerechtigkeit bringen. Ja. Wenn du einen Raum betrittst, dann kommt der Ort, in dem Himmel und Erde sich berühren, mit in diesem Raum. Du brauchst den Leuten sagen, hey, komm sondern in die Kirche. Kirche kann genau da sein, wo du bist. Ja. Weil du der Ort bist, wo der Heilige Geist wohnt. Und es verändert alles, wenn wir das wirklich glauben. Dann bedeutet das, was auch immer du gerade durchmachst, du gehst da nicht alleine durch. Warum? Weil der Heilige Geist in dir wohnt. Wenn du morgen auf die Onkologiestation im Krankenhaus gehst und den Kampf deines Lebens kämpfst, dann kämpfst du nicht alleine. Warum? Weil die Kraft und die Gegenwart Gottes in dir sind. Wenn du alleinerziehend bist, dann bedeutet das, ja, du bist vielleicht alleinerziehend, aber du ziehst nicht alleine. Warum? Weil auf der einen Seite ist es super tröstlich, auf der anderen Seite aber auch irgendwie ein bisschen beängstigend. Tröstlich, weil ich dann sagen kann, wo könnte ich hingehen, wo Gott nicht ist? Nirgendwo. Überall, wo ich hingehe, Gott wird mit mir sein, an meiner Seite sein. Aber auch beängstigend, denn Gott lebt in mir und ich kenne Gott. Gott ist heilig, Gott ist vollkommen, er ist liebevoll, er ist gut und er ist perfekt. Und ich kenne mich. Und ich bin all das nicht. Und die Bibel sagt, ich bin Gottes Tempel. Aber wenn ich in den Spiegel schaue, dann sieht es oft eher aus wie ein heruntergekommener Tempel. Denn was ich sehe, wenn wir ehrlich sind, ich sehe in mir jemand, der manchmal Menschen verletzt, die er am meisten liebt, weil ich aus Frust reagiere. Was wir sehen, ist, wir sehen, wie wir nach außen funktionieren, aber innerlich das Gefühl haben, voller Bitterkeit, Ärger und Groll zu sein. Die Bibel sagt, wir sind der Tempel Gottes. Aber so fühlt es sich doch oft nicht an. Genau hier wird etwas wichtig über den Heiligen Geist, was wir uns bewusst machen müssen. Der Heilige Geist ist Atem Gottes, ist Windhauch Gottes, ist Ruach. Der Heilige Geist ist immer in Bewegung. Der Heilige Geist ist aktiv und überall in der Bibel sehen wir von Anfang an, er setzt etwas in Gang, er stößt an, er ruft, er zieht, er bewegt. Warum sollten wir also denken, dass er, wenn er in uns wohnt, plötzlich stillsteht. Wenn er schon bei der Schaffung der Erde über ein Chaos gebrüllt hat, dann wird er genau das auch in meinem inneren Chaos genauso tun. Denn er wohnt nicht nur in dir, er arbeitet auch in dir. Epheser Kapitel 2 beschreibt die Bibel folgendes Bild. Wir sind sein Haus. Denk wieder an das Bild vom Tempel, Stiftshütte. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus als Eckstein. Und Gott baut jeden Tag Stein auf Stein in mir, in meinem Leben als weiser Baumeister. Alle, die ein Haus schon mal besessen haben, gekauft haben, ihr wisst, wenn man ein Haus kauft, das ist nicht so, ich habe es gebaut, jetzt ist es fertig. An einem Haus baust du immer. Da gibt es immer was zu tun. Andreas sagt Amen. Er hat ein Haus und er ist ständig beschäftigt mit seinem Haus, weil es ein never-ending process ist. Und wenn er denkt, er ist fertig, dann kommt Aline und sagt, hey, sollten wir nicht das Wohnzimmer renovieren? Er sagt, nein, auf gar keinen Fall, ich mache erstmal Pause. Aber so ist es auch mit uns. Wir sind das Haus Gottes und es wird immer etwas geben, was Gott in uns verändern möchte, anstoßen möchte. Und ich weiß noch, als wir unser Haus renoviert hatten, wir hatten einen Bauleiter und der hat alles rausgekloppt, der hat Kernsanierung gemacht. Und er hat gekloppt und gekloppt und der wurde immer weniger. Da war immer weniger da und hat er irgendwie tragende Balken gesehen. Ah, da sind irgendwie Würmer, die da durchgefressen haben. Alle raus, raus. Und ich dachte so, du sollst mein Haus bauen, nicht kaputt machen. Und manchmal kann es sich so auch anfühlen, wenn du mit Gott unterwegs bist. Und er sagt, hey, und daran arbeiten wir. Oh, was habe ich so gemacht? Und dann sagt er, hey, aber das ist auch ein bisschen morsch. Wenn du da drauf dein Leben aufbaust, das geht in die Hose. Wenn deine Sicherheit dein Geld ist, das geht in diese Hose. Wenn deine Sicherheit Beziehungen sind, das geht in die Hose. Und dann klopft er an allen Dingen und verändert. Aber das Gute ist, der Heilige Geist in dir ist nicht nur ein weiser Baumeister, sondern was sagt die Bibel auch? Johannes 14 sagt Folgendes. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sieht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Und dann sagt Jesus, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Das heißt, der Heilige Geist in dir ist nicht nur ein weiser Baumeister, der Kernsanierung macht, Stückchen für Stückchen, Raum für Raum. Hey, lass uns über eine Beziehung reden. Lass uns über dein Vertrauen reden. Lass uns über, und sagt, lass uns dran arbeiten. Aber nicht nur als Baumeister, sondern als liebevoller Vater. Er wird uns nicht als Weisen zurücklassen. Boah, jetzt habe ich hier irgendjemand, der möchte alles in meinem Leben machen. Nein, er ist ein liebevoller Vater. Und was tut ein liebevoller Vater? Er erzieht seine Kinder. Mein Ziel mit meinen Kindern ist, dass sie selbstständig werden. Dass sie selber ihr Brot schmieren können. Dass sie lernen, im Leben klarzukommen. Dass sie lernen, sich an der Uni zu bewerben. Dass sie lernen, mit dem Computer zu arbeiten. Ich werde sie schulen, trainieren, mein Bestes geben, dass sie im Leben klarkommen. Und genau das Gleiche möchte der Heilige Geist in uns tun. Gott nicht als Weisen zurücklässt, sondern als liebevoller Vater nimmt uns an die Hand. Führt uns, lehrt uns und trainiert uns, dass wir immer weiter wachsen und verändern werden in seinem Bild. Und der Heilige Geist tut so viel. Die Bibel spricht davon, der Heilige Geist ermutigt uns. Römer 15, Vers 13, der Heilige Geist tritt für uns ein. Römer 8, Vers 26, der Heilige Geist lehrt uns. Johannes 14, Vers 26. Und wenn du alles vergisst, die eine Bibelstelle sollst du nicht vergessen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Wenn der Heilige Geist dich erfüllt, empfängst du Kraft. Denn um das Volk Gottes zu sein, um der Ort der Gegenwart Gottes zu sein, brauchst du die Kraft Gottes in deinem Leben. Der Heilige Geist ist die Kraft und Gottes Gegenwart, die in dir wohnt und an dir arbeitet. Und das klingt erstmal großartig, aber dann kommt auch sofort die Frage, wie sieht das denn praktisch aus? Okay, das war jetzt die Theologie, aber warum höre ich ihn dann nicht? Warum spüre ich ihn nicht? Vielleicht sagst du, ich folge Jesus seit einer Woche oder ich folge Jesus seit 30 Jahren. Aber ganz ehrlich, ich habe nicht das Gefühl, dass der Heilige Geist mich führt oder tröstet. Ich höre ihn nicht, wenn ich bete. Und vielleicht kann ich das verdeutlichen mit dem Bild von deinem Navi im Auto. Wenn du irgendwo hinfährst, stellst du dein Navi ein und sagst, ich möchte gerne heute in Hotel, da ist Gottesdienst, zack, stellst du ein. Aber was passiert? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich im Auto unterwegs bin, und ich auf einem Weg bin, den ich normalerweise kenne, kennt ihr das manchmal, dass man ankommt und fragt, wie habe ich es hier hingeschafft? Also weil du irgendwie angekommen bist. Manchmal gibt es so Situationen, in deinem Kopf rattert es, weil du fährst von der Arbeit nach Hause, hast es Navi eingestellt, weil in Düsseldorf immer Stau ist. Also fährst du mit dem Navi und nebenbei denkst du, boah, der auf der Arbeit und wenn ich nach Hause komme, wie sind die Kinder drauf und wie geht meine Frau und muss ich gleich noch und du gerade das. Das Navi sagt nebenbei, bitte in 200 Metern abbiegen. Aber du bist so in deinen Gedanken, dass du es voll verpeilst, obwohl du nicht schon so lange gefahren bist und du fährst einfach dran vorbei. Nicht, weil das Navi nicht eingeschaltet war, nicht, weil das Navi nicht da war, sondern weil du mit deinen Gedanken irgendwo ganz anders unterwegs warst. Du warst auf deinem Weg und deinen Gedanken irgendwo verloren. Und ich finde, es ist ein wunderbares Bild, was uns manchmal auch im Leben passiert. Dass wir so busy sind in unserem Kopf, dass wir diese leise, freundliche Stimme, bitte in 200 Metern abbiegen, dass wir sie einfach verpassen, weil sie so gewöhnlich ist, so nicht aufdringend, so nicht pushen, sondern einfach präsent. Das Tolle ist, dass Navi die nicht anschreien. Wie ich sage, ah toll, Emo, bist du wieder vorbeigefahren, war ja klar, konzentrier dich mal ein bisschen. Dann wird sagen, das Tolle auch beim Heiligen Geist, wenn du die Abbiegung nicht gekriegt hast, wird dann sagen, bitte in 300 Metern wieder abbiegen. Und er wird dir dann den Weg wieder zurückweisen. Das ist super. Und ich habe das Bild, wo ich überlegt habe, wie kann ich das noch verdeutlichen, wenn das mit dem Navi, du fährst kein Auto, du bist in Düsseldorf, du fährst nur Bahn, dann denk an eine Schneekugel. Wenn du eine Schneekugel schüttelst, dann hast du die ganzen Schneeflocken da drin und du siehst das Bild nicht. Das heißt, es muss erstmal wieder Ruhe einkehren, bevor du das sehen kannst. Und genauso ist es doch in unserem Leben, dass wir oft so viele Gedanken, so viele Sorgen, so viel Druck, so viele Stimmen, so viele Erwartungen haben. Es ist nicht so, dass Gott nicht redet, sondern dass wir Schwierigkeiten haben, zuzuhören. Wenn du die Stimme Gottes hören willst, dann musst du in deinem Leben Raum schaffen, ihm Aufmerksamkeit schenken. Wenn du die Gegenwart des Heiligen Geistes wahrnehmen willst, dann musst du in deinem Leben Raum schaffen, um sie wahrzunehmen. Vielleicht sagst du, okay, klingt gut, aber wie sieht das praktisch aus? Wie mache ich das? Und ich werde dir keine Formel geben. Wir lieben das so, 7 Schritte, um die Gegenwart Gottes mehr zu erleben. Oder mach 3 Schritte und dann hast du das. Ich werde dir keine Formel geben, weil Gott nicht in eine Box zu packen ist. Sonst werden wir genau das machen, aber so funktioniert Gott nicht. Wie Gott funktioniert ist, er fragt immer, ist dein Herz offen? Möchtest du, dass ich spreche? Und ich merke das bei meinen Kindern auch in der Erziehung. Wenn ich merke, die wollen mir gar nicht zuhören, kann ich sagen, was ich will. Es geht einfach so vorbei. Vielleicht kennst du das von deinem Ehepartner. Du sagst, was du merkst, der ist gar nicht präsent. Gott möchte reden. Der Heilige Geist möchte zu dir reden. Und ich möchte euch einen Rhythmus vorschlagen. Ich erzähle einfach von meinem Leben, wie ich das versuche in meinem Leben zu machen. Ich lese, jeden Tag lese ich in der Bibel. Das Erste, was ich mache, wenn ich aufstehe, ich lese nicht Tagesschau.de oder keine Ahnung, was ich lese. Erstes die Bibel. Ich lese jedes Jahr einmal komplett die ganze Bibel durch. Warum? Wer hat das Wort Gottes inspiriert? Der Heilige Geist. Und wenn ich möchte, dass der Heilige Geist zu mir spricht, muss ich lesen, was er schon gesagt hat. Damit ich weiß, was er zu mir sagen möchte. Also lese ich in der Bibel und ich bete, Gott, was willst du mir heute durch dein Wort sagen? Was willst du mir zeigen? Und nachdem ich gelesen habe, stelle ich meine Müsli-Schüssel in die Spülmaschine. Meistens eher auf die Spülmaschine. Ich muss es auch lernen, dass es auch da auf und rein geht. Und dann haben wir bei uns im Schlafzimmer so einen Sessel stehen. Und in der Regel setze ich mich da nochmal rein und lese meistens noch irgendein geistliches Buch und auch da wieder, sprich zu mir, was möchtest du zu mir sagen? Und dann fange ich an, für verschiedene Leute zu beten und sie einfach zu segnen, Gutes über ihrem Leben auszusprechen. Und wisst ihr, was meistens passiert? Nichts. Ich sitze da und bete und es passiert nichts. Und wisst ihr, was ich dann mache? Das Einfachste wäre ja, dann mache ich nichts. Ich habe nichts gehört, ich bleibe hier so lange sitzen, bis der Herr mir sagt, ich soll aufstehen und ans Werk gehen. Denn das, was ich mache, ist, ich stehe auf und gehe an die Arbeit und fange an. Warum? Weil ich davon überzeugt bin, dass der Heilige Geist in mir wohnt. Der ist nicht im Sessel geblieben. Das heißt, wenn ich aufstehe, habe ich ihn zu Hause vergessen, sondern er geht mit mir, überall wo ich hingehe, ist der Heilige Geist mit mir. Und während ich gehe, und auf einmal bin ich auf der Arbeit und ich unterhalte mich mit einem Kollegen und erzählt mir irgendwas und ich merke so, boah, das habe ich heute Morgen gelesen. Und ich ermutige ihn mit diesen Worten. Vielleicht nicht mit, hast du schon in der Bibel gelesen, sondern ich sage, ich möchte dich einfach ermutigen. Nee, Gott möchte, dass du ihm einfach Worte der Wahrheit zusprichst. Du bist nicht alleine. Ja? Und während ich unterwegs bin, du bist auf dem Weg zur Arbeit und auf einmal fällt dir ein, boah, der Vers, den ich heute Morgen gelesen habe, der hat mich nicht nur ermutigt, der ist für uns. Und während ich Auto fahre, ich werde nicht reintippen, ich werde natürlich Siri sagen, Siri, schick Urs eine WhatsApp-Nachricht und sag ihm, ich habe heute Morgen gelesen, hab keine Angst, der Herr ist bei dir. Und schick ihm das durch, weil vielleicht hat Gott ja auch am Morgen gesprochen Und das Wort war nicht nur für mich, sondern für jemand anders, dass es zur Ermutigung für jemand anders wird. Warum? Weil der Heilige Geist nicht in meinem Sessel ist, er lebt in mir. Vielleicht kann die Band sich ready machen. Die Frage ist nicht, spricht der Heilige Geist? Die Frage ist, schaffe ich Raum? Weil oft ist es so, wir warten auf die perfekten Umstände, dass alles richtig ist. Sag mir genau, was ich machen wollte. Wen soll ich heiraten? Zeig mir. Und wenn die Tür aufgeht und die erste Person, die reinkommt, das ist die Frau für mein Leben. So sind wir oft unterwegs. Ja, wir warten. Ja, wenn ich mich ready fühle. Hey, wenn ich mich danach fühlen würde, zu predigen, dann würde ich, glaube ich, nie predigen. Das ist einfach, ich mache das, was ich weiß, was ich tun soll. Und ich bete das in dem, was ich tue, dass Gott einfach wirkt und was tut. Der Heilige Geist wohnt in dir, der Heilige Geist arbeitet in dir und der Heilige Geist will durch dich wirken. In Johannes 20, interessante Bibelstelle, kurz nach der Auferstehung von Jesus, 32, 36 Stunden nach der Auferstehung, sind seine Jünger zusammen. Und dann lesen wir wieder, sie waren an diesem Abend, am Abend dieses ersten Tages der Woche, trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden haben. Und ganz ehrlich, ich nehme das nicht übel. Überhaupt nicht, weil ihr Rabbi, ihr Messias, dem sie 3 Jahre gefolgt sind, er wurde gekreuzigt. Und wir haben gesagt, wenn die den kalt gemacht haben, vielleicht machen sie, wer ist vor uns der Nächste, den sie auch kalt machen und ans Kreuz schlagen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Christen genauso sind. Wir schließen uns ein, die böse Welt da draußen. Oh, wir sind hier in der Kirche und wir sind die Erretter und wir sind... Und dann passiert Folgendes. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Und was sagt Jesus? Frieden sei mit euch, sagt er. Und denkst du, wirklich Jesus? Draußen spielt alles verrückt, aber vielleicht, nur vielleicht, ist der Friede Gottes mehr in der Gegenwart Gottes zu finden, als in der Abwesenheit von Chaos in unseren Umständen. Wir hoffen, dass Gott irgendwas da draußen macht. Gott, verändere die Welt und mach du. Vielleicht möchte er erstmal mit dir anfangen, deine innere Welt verändern, dass hier Frieden reinkommt. Weil der Heilige Geist wohnt in dir. Das heißt, überall, wo du hingehst, kannst du Frieden nehmen. Ich glaube, Gott könnte das machen. Er könnte auf deine Arbeit gehen und alles verändern. In einem Schnitt könnte Gott Frieden schaffen auf deine Arbeit. Aber vielleicht hat er dich genau dahin geschickt. Und du Frieden bringst. Der Frieden, der in dir ist, bringst du an dem Ort. Und weil wir oft das Gute schnell vergessen, Martin Luther hat mal gesagt, an eine Beleidigung erinnern wir uns immer, an eine Wohltat, die es schnell wieder vergessen, ist Jesus genauso. Er wusste, ich habe einmal gesagt, Frieden sei mit euch, er wiederholt es nochmal. Er sagt, Widersprache zu ihm, Friede sei mit euch. Dann sagt er Folgendes, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Der Heilige Geist geht in dir, der Heilige Geist arbeitet in dir. Das, was er tun möchte, ist, er möchte dich senden. Jesus sendet dich. Wer, ich glaube, den Heiligen Geist bekennt sich nur zu einer Lehre, sondern er bekennt sich zu einer Gegenwart und zu einer Sendung. Wenn wir sagen, ich glaube, den Heiligen Geist, glauben wir, er lebt in uns und er möchte uns senden und uns gebrauchen zum Segen für andere. Und dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Weil, um das Werk Gottes zu tun, brauchen wir die Kraft Gottes in unserem Leben. Du kannst jetzt sagen, boah, tolle Predigt und ich will jetzt rausgehen und ich werde allen von Jesus erzählen und die müssen sich alle bekehren und Jesus ist super. Aber dann wirst du es in deiner Kraft machen. Aber das, was wir brauchen, ist Folgendes. Wir brauchen die Kraft Gottes in uns. Deswegen habe ich diesen tollen Handschuh mitgebracht. Ihr habt euch bestimmt gedacht, wieso liegt der die ganze Zeit dann auf? Ja, zum Ende, here we go. Dieser Handschuh kann nichts aus sich alleine tun. Da ist keine Kraft drin. Und oft ist das leider ein Bild für viele Christen. Die Verpackung stimmt. Bei uns steht drauf, Christ, ich gehe in die Kirche, ich mache das. Das, was uns fehlt, ist die Füllung. Beim Berliner ist die Füllung das Beste. Wer will Berliner essen, wenn da nichts drin ist? Kennt ihr das mal, wenn man zur Hälfte durchteilt, der eine hat die Marmelade und der andere hat nur das Trockene? Will keiner haben. Und genau das Gleiche ist doch mit uns. Ey, die Welt braucht nicht mehr von uns. Die Welt braucht mehr von Gott in uns. Ja. Mehr von dem Heiligen Geist. Sodass wir in seiner Kraft, seiner Stärke, seine Liebe, seinen Frieden und seine Freude weitergeben. Die Frage Raum und der Heilige Geist lädt dich ein, ihm die Erlaubnis zu geben, durch dich zu wirken, in dir zu arbeiten, weil er lebt in dir. Und ich möchte für uns beten und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Die Frage, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist: Will ich mich füllen lassen vom Heiligen Geist? Will ich mich füllen lassen vom Heiligen Geist? Will ich mich gebrauchen lassen? Will ich mich zur Verfügung stellen? Vielleicht ist es so, ich glaube an den Heiligen Geist. Vielleicht sollst du einen Step weitergehen als das. Ich glaube, dass der Heilige Geist in mir wohnt. Ich glaube, dass der Heilige Geist in mir arbeitet. Ich glaube, dass der Heilige Geist durch mich wirken will. Also Gott, fülle mich, gebrauche mich. Was willst du heute, dass ich tue? Vielleicht können wir einen Augenblick die Augen schließen. Einfach einen Moment zwischen dir und Gott zu kreieren. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, dann ist die gute Nachricht, der Heilige Geist wohnt in dir. Der Heilige Geist arbeitet an dir. Der Heilige Geist will durch dich wirken. Die Frage ist, bist du bereit, in der kommenden Woche aus der Bequemlichkeitszone rauszugehen und nicht nur für dich zu leben, sondern dich gebrauchen zu lassen von ihm, dass du deinen Handschuh füllen lässt mit seiner Kraft, dass du nicht versuchst, ein besserer Mensch zu sein, sondern dass du erfüllt wirst und in seiner Kraft und Stärke lebst. Wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich bin bereit, mich dem Heiligen Geist neu zur Verfügung zu stellen, ich will nicht aus eigener Kraft leben, wozu ich nie geschaffen worden bin, ich will, dass Gott mich füllt und durch mich wirkt, dann lade ich dich ein, dass du einfach deine Hände öffnest, als Zeichen, dass du sagst, hey, ich bin offen, Heiliger Geist, brauche mich, arbeite in mir. Und während ich gepredigt habe, habe ich den Impuls gehabt, dass hier einige sind, die sagen, ja, ich folge Jesus nach und ich schaffe Raum in meinem Leben für ihn, aber es gibt da einen Bereich, und während ich darüber gesprochen habe, du weißt genau, welcher Bereich es in deinem Leben ist, wo du Gott bisher immer ausgeklammert hast. Gott, du kannst alles haben, aber lass mich ein Secret Christian auf meiner Arbeit sein. Ich will nie auf meiner Arbeit, ich will nicht, dass die wissen, dass ich Christ bin, weil hinter gucken die mich anders an. Oder vielleicht ist das ein anderer Bereich, vielleicht ist das der Bereich Beziehung oder whatever. In jedem Haus gibt es eine Rumpelkammer. Und da wollen wir nicht, dass die Leute reinschauen, die lassen wir schön zu. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist heute genau an diesen Ort rein möchte und fragt, hey, gibst du mir die Erlaubnis? Denn um meine Kraft in dir sichtbar werden zu lassen, möchte ich gerne an dir und in dir arbeiten. Schaffst du Raum? Wenn das Gute ist, wenn du ihm erlaubst, Dinge aufzuräumen, Klarheit, Licht reinzubringen, der Raum wird so viel schöner. Gott macht es nicht schlechter, er macht es besser in deinem Leben. Deswegen lade ich dich ein, es einfach heute als dein Bekenntnis zu machen. Ich schaffe Raum. Ich gebe dir einen Bereich, den du Gott einfach anvertraust. Danke, Jesus. Gott, danke dir, dass du uns nicht als Weisen zurückgelassen hast, sondern dass dein Geist in uns wohnt. Und wir bekennen heute Morgen, aus uns selbst heraus haben wir nicht die Kraft, nicht die Weisheit, nicht die Liebe, die wir brauchen. Aber wir sind auch nicht dazu geschaffen, das Leben alleine zu tragen. Heiliger Geist, wir wollen nicht wie leere Handschuhe herumlaufen, die Verpackung stimmt, aber der Inhalt nicht da ist. Während wir hier stehen, hauche uns neu in deinen Heiligen Geist ein. Für unsere Gedanken, für unser Herz, für unsere Worte, für unsere Hände. Gebrauche uns, damit das, was wir tun, nicht einfach nur unser Tun ist, sondern dein Wirken durch uns. Hilf uns, in diese Unbequemlichkeit hineinzutreten, dir zu erlauben, das zu tun, was du tun kannst. Dass wir ein Licht sind an dem Ort, wo du uns hingestellt hast. Gott, da wo Chaos in uns drin ist, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du ein Experte bist, Frieden, Ordnung und Chaos reinzubringen. Das möchte ich dir zusprechen. Empfange die Fülle des Heiligen Geistes. Da wo Chaos in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen ist, da wo Chaos ist, wo du nicht weißt, wo es weitergeht, ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt gerade kommst und diesen Nebel wegwischt. Im Namen von Jesus. Im Namen von Jesus. Ich danke dir, dass wir nicht verloren sind, sondern wir sind gefunden durch dich. Danke, Jesus. Vielleicht bist du hier und du bist das erste Mal in der Kirche, du hast schon viel über Glauben gehört, aber du hast noch nie bewusst Jesus Christus in deinem Leben eingeladen. Dann fängt das ganze Thema mit dem Heiligen Geist an, genau an dem Punkt, dass du sagst, Jesus, sei du mein Herr, sei du mein Retter. Ich kehre um von meinem Weg und möchte deinen Weg einschlagen. Ich möchte mit dir leben, ich möchte dir die Leitung meines Lebens übergeben, weil das ist das, was Jesus tut. Er möchte uns führen und leiten, aber dafür müssen wir umkehren vor unserem Weg. Und vielleicht bist du gerade hier und du merkst, das ist dein Moment, diese Entscheidung zu treffen, dein Leben Gott anzuvertrauen, nicht mehr deinen Weg zu gehen. Das Gute ist, wer ist Jesus, wenn du ihn einlädst? Jesus ist der Sohn Gottes, der auf diese Erde gekommen ist, um am Kreuz für deine Schuld zu sterben. Und er ist von den Toten wieder auferstanden und er lebt. Das heißt, wir können diese Gewissheit haben, dass unsere Schuld vergeben ist, dass wir Versöhnung mit Gott haben, dass er uns vergibt, uns reinwischt von aller Schuld. Und er möchte dein Leben füllen mit Vergebung, mit Frieden, mit seiner Liebe, eine Liebe, die unverdient ist. Du musst nicht ein guter Christ sein, um die Liebe Gottes zu verdienen, sondern er liebt dich bedingungslos. Alles, was du sagen musst, ist, ja, ich empfange diese Liebe. Mein Herz ist offen für dich. Und während alle Augen geschlossen sind, während du hier bist und ich spüre es ganz stark, dass jemand heute hier ist und dein Herz rast gerade, du merkst, ey, ich habe mich schon länger damit beschäftigt oder was auch immer da abgeht, aber heute ist der Punkt, diese Entscheidung nicht länger aufzuschieben, sondern heute das festzumachen und wirklich zu sagen, ich gehe all in mit Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Sei du mein Herr, sei du mein Retter, vergib mir meine Schuld, ich möchte hinter meinen Weg gehen, ich möchte dir nachfolgen. Wenn das du bist, in aller Augen geschlossen sind, heb mal ganz kurz die Hand, wenn ich weiß, für wen ich gleich bete. Fantastisch, Dankeschön. Herr Jesus, ich danke dir für die Hand, die erhoben worden ist. Ich danke dir für jedes Herz, das die Entscheidung getroffen hat. Und ich bete, dass du sie jetzt gerade füllst mit deiner Liebe, deiner bedingungslosen Liebe. Dass wir spüren vom Kopf bis Fuß. Du bist real, du liebst uns. Ich danke dir, dass wir spüren, unsere Schuld abgewaschen ist. Und wenn du etwas Neues schaffst, du sagst, siehe, ich mache alles neu. Ich danke dir, dass die Vergangenheit vorbei ist. Ein neues Leben beginnt. In deiner Liebe, in deiner Gnade, in deinem Frieden. Das Baby hier im wunderbaren Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. Ich lade euch ein, dass wir in einer Zeit Lobpreis nochmal gehen. Und ich möchte euch einladen, bewusst das, was ihr gerade gehört habt, in euren Worten, in eurem Gebet auszudrücken. Bewusst Raum zu schaffen. Gott, wo möchtest du mich gebrauchen? In meiner Familie, in meiner Arbeit, in meinem Freundeskreis, in meinem Fußballverein. Ich möchte Raum schaffen in meinem Herzen, in meinem Leben, dass du sprechen kannst. Ich möchte nicht mit dem Navi unterwegs sein, dass ich immer wieder ignoriere. Mach mich sensibel dafür. Vielleicht ist bei deinem Punkt, dass du gesagt hast, hey, bei mir ist gerade Chaos. Lade mit diesem Lied den Heiligen Geist ein, Ordnung in das Chaos zu bringen. Und wenn du dir Gebet wünschst, wir haben ein Gebetsteam, das am Kreuz steht, nimm die Einladung an, lass für dich beten. Du musst dich viel erzählen und sagen, aber komm einfach, wir beten gerne für dich. Wenn du einfach Segen wünschst für die kommende Woche, geh dahin, was immer es ist, komm gerne zum Gebetsteam. Da ist eine Kraft da drin, die gesagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen und für eine Sache beten, die wird uns von unserem himmlischen Vater gegeben werden. Deswegen nimm die Einladung an, lass für dich beten. Und alle anderen lade ich dich ein. Einfach bewusst nochmal ausstrecken mit einem Lied, einen Raum schaffen, den Heiligen Geist in unserem Leben zu wirken und das zu tun, was nur er tun kann. Er lebt in dir, er will in dir arbeiten.